Aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Elke Handke, Künstlerin, der prognostiziert wurde, dass sie Todeskandidatin sei.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Elke Handke. Und ich kenne sie mittlerweile schon über 15 Jahre. Sie ist Künstlerin und beeindruckte mich oft bei uns in der Gemeinde mit Worten Gottes, die sie weitergegeben hat, ohne großartig Scheu zu haben davor, aber auch ihre Art, Dinge zu konfrontieren oder anzusprechen, die vielleicht manchmal unbequem sind. Und ich habe Elke Handke in ihrem Garten getroffen und wir haben ein bisschen über ihr Leben geredet und gerade über das, was für mich am interessantesten war, und zwar, wenn jemand ein Todesurteil bekommt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt höher. Lobpreis Evergreens eigentlich von einer Lobpreis-Ikone.
Ikone. Das sind doch diese alten Gemälde, so von vor 200 Jahren, glaube ich, ne? Kann das sein?
Genau, das ist richtig. Und ich habe Lothar gesagt, naja, er ist ja eigentlich schon 60, ohne zu beleidigen.
Ja, das bin ich, das durchaus. Das ist keine Beleidigung, das ist eher, wie soll ich sagen, das ist die Realität, aber auch eine ganz schöne.
Was mich interessiert hat, ist eigentlich, wo der kleine Lothar angefangen hat, ja, Gitarre zu spielen, sein Glauben mehr kennenzulernen. Und auf meine Frage, wie hat der kleine Lothar eigentlich seine Anfänge gestaltet?
Och, ja, das wäre jetzt ein großes Thema. Ich kann so ein paar Sachen sagen. Also was mich schon seit frühester Kindheit fasziniert hat, war das Thema Musik. Also ich erinnere mich noch, beziehungsweise ich nicht mehr, aber meine Mutter erzählt es immer mal wieder, dass ich ihre Gitarre, sie hatte so eine Wandergitarre und konnte so leidlich spielen. Sie hatte, glaube ich, sie konnte so ungefähr 5 Akkorde spielen. Und dann mit so einem Tiger-Tundra-Wechselschlag. So. Und da erinnere ich mich noch dran, dass ich das so cool fand, dass ich dann, ich konnte kaum laufen, aber ich bin immer ins Wohnzimmer gegangen, habe diese Gitarre hinter mir hergezogen in die Küche, auf diese Gitarre gezeigt, ich konnte noch nicht sprechen. Mama, also in ihr praktisch bedeutet, Mama, spiel doch bitte was. Und ja, das waren so meine ersten musikalischen Erfahrungen. Also ich muss dieses Instrument damals schon geliebt haben, seit frühester Kindheit. Ja, und ja, das ging dann irgendwie weiter und diese Liebe zur Musik ist irgendwie geblieben. Ich habe dann einen kleinen Umweg über die klassische Musik gemacht, so eine klassische Klavierausbildung bekommen. Da habe ich gemerkt, das ist nicht so ganz mein Ding, genau das spielen zu müssen, was da so steht. Das hat so meinem Freiheitsdrang ein bisschen widersprochen. Aber trotzdem war es für mich eine wichtige Grundlage in Bezug auf Musik. Und dann habe ich so mit 10 ging das dann so los. Dann habe ich angefangen, das war so der Start mit den ganzen Radiosendern. Und man hatte dann die Chance, mal Popmusik im Radio zu hören. Allerdings auch nur sehr spezifisch. Das war dann irgendwie Samstagmittag, eine Stunde lang gab es dann irgendwie Musik aus Amerika und England. Da hörte ich zum ersten Mal irgendwie die Beatles mit Opla, die Opla da und das hat mir irgendwie, dachte ich, wow, was ist das für ein Sound, das kenne ich überhaupt nicht. Hat mich total begeistert. Ja, und so bin ich dann ein bisschen auf die Musikspur gekommen. Ich konnte mich als Kind auch immer schon gut selber beschäftigen. Also ich brauchte nicht viel, um mein Leben irgendwie schön zu machen. Ich brauchte ein paar Lego-Bausteine oder irgendwas zu malen oder so und dann war die Welt schon in Ordnung. So. Und dann später war es natürlich das Instrument. Ich habe dann auch wirklich mich intensiv mit der Gitarre beschäftigt. Manchmal tagelang irgendwie versucht, etwas rauszuhören von irgendeinem Jazz-Gitarristen aus Amerika und habe dann die Partys verpasst, zu denen ich eingeladen wurde und habe auf diese Art und Weise mir das dann so beigebracht. Das war, ja, dazu muss man so ein bisschen so eine wie soll ich sagen, so eine Art haben, sich mit sich selber auch klarzukommen. Das ging eigentlich ganz gut.
Ich habe Loder gefragt, ob er glaubt, dass jeder Musiker diese Art hat, mit sich selbst klarzukommen.
Nee, also ich kenne Kollegen, die haben das nicht so. Aber wenn du Musiker bist, dann brauchst du das. Also du musst ja irgendwann, musst du dich zurückziehen, um irgendwie zu verstehen, wie der Hase läuft. Und das kannst du jetzt nicht mal so im Vorbeigehen, also wenn du es im Vorbeigehen machst, dann ist es eben auch im Vorbeigehen. Dann geht es eben auch alles vorbei. Du musst dich da schon irgendwie intensiver mit beschäftigen. Und dazu brauchst du schon auch den Willen oder auch die Geduld, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen.
Ich habe Loder gefragt, wie seine Entwicklung eigentlich auch zum Christentum bzw. zu Gott war. Ob da die Musik eine Rolle gespielt hat oder ob er das irgendwie so separat herausgefunden hat.
Das hat schon eine Bedeutung gehabt. Ich verstehe mittlerweile mehr, welche Bedeutung die Musik gehabt hat. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern waren Christen, aber wir waren in so einer ganz kleinen Gemeinde. Die Gemeinde war so klein, dass sie sich in so einer Schulklasse getroffen hat, sonntags. Das war die einzige Chance, da irgendwie Gottesdienste zu feiern, weil wir hatten keine eigenen Räumlichkeiten und nichts. Und dann waren so vielleicht 10 Leute und ein paar Kinder. Und da haben sich meine Eltern getroffen. Und da gab es so einen Pastor vorne, der hat Mandoline gespielt. Und der hat dann so diese Heilslieder und Pfingstjubellieder von der Mandoline gespielt. Und alle haben so ein bisschen mitgesungen. Und das waren auch so meine ersten musikalischen Begegnungen. Heutzutage würde ich sagen, boah, wie fürchterlich. Und damals habe ich das auch irgendwie jetzt nicht so toll empfunden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, nicht viele Menschen in unserem Land kommen so früh, so direkt mit Musik in Beziehung. Also mit handgemachter Musik in Beziehung. Natürlich übers Radio schon, aber das ist nicht das Gleiche. Also in unserem Haus, obwohl meine Eltern, also jetzt meine Mutter, auch nur bedingt musikalisch ist, hat sie mir auch relativ früh irgendwie eine Liebe zur Musik beigebracht. Und ich glaube, auch in unseren christlichen Kreisen ist es letztlich so, dass die Musik immer eine ganz große Rolle spielt in den Gottesdiensten, in den Worship-Zeiten, die wir mittlerweile haben. Und wir haben ja nicht mehr diese Trennung zwischen nur alter Musik und moderner Musik. Das geht ja bei uns fließend ineinander über und das ist ja auch gut so. Das war damals auch so ein bisschen anders. Die Musik, die ich dann cool fand, die fand natürlich in diesem Rahmen nicht statt. Da musste man dann schon sich was anderes anhören. Und das war natürlich auch nicht ganz konfliktfrei, weil innerhalb der Gemeinden dann auch die Musik, die ich cool fand, wurde so ein bisschen zweifelhaft beäugt. Und das war da in der Zeit noch ein recht großer Konflikt. Das ist zum Glück irgendwie vorbei. Und ich merke jetzt ja mit meinen Kindern, ist das die Musik, die sie hören, irgendwie, die wieder auch eine andere ist als meine. Aber ich finde diese Musik inspirierend und finde das unglaublich gut. Und sie auch meine, interessanterweise. Also insofern ist das im Moment so ein ganz tolles Geben und Nehmen. Das gab es in der Generation meiner Eltern nicht so richtig. Bei einigen Leuten schon, interessanterweise. Die Leute, die grundsätzlich offen waren, meine Mutter gehörte dazu, die war immer für alles offen. Die kannte natürlich dann das, was ich versucht habe, dann auch nicht. Als ich dann mit einer E-Gitarre ihre Stereoanlage zum Explodieren machte, das war für sie noch so ein bisschen Neuland. Aber sie hat es irgendwie verstanden, dass ich das nicht aus irgendeinem Unsinnsgrund mache, sondern dass irgendwie mein Herz da schwingt. Und sie hat mich dann immer inspiriert, beziehungsweise auch ermutigt, das irgendwie weiterzumachen, obwohl es ihr sicher sehr auf die Nerven gegangen ist, was ich da so getan habe.
Ich habe Lothar gefragt, was er Musikern raten würde, wenn sie jetzt gerade in dieser Phase sind, vielleicht kurz aufzugeben, so wie die Mutter Lothar weiter ja unterstützt hat. Was würde Lothar den Leuten sagen?
Ich würde sie immer ermutigen, nach diesem Sound zu suchen, der in ihrem Herzen irgendwie drin ist. Das entwickelt sich ja, ich sag mal, auch in der ganzen Teenie-Zeit. Da gibt es dann irgendwas, da resoniert unser Herz. Also da irgendwie, also ich kenne das auch, also ich habe dann Musik gehört, die hat mich so gekickt, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass es sowas überhaupt gibt. Also dass das so emotionale Höhenflüge bei mir auslöst. Ich weiß noch, es gibt einen Song von den Doobie Brothers, der heißt Long Train Running. Und der hat mich so begeistert, dass ich dachte, das ist ja komplett die Droge. Also nur dieser eine Song. Und das hat bei mir diesen Wunsch ausgelöst, das zu verstehen und rauszufinden. Und ich glaube, bei vielen jungen Leuten heutzutage ist es auch so, dass die irgendwie Bock haben, das rauszufinden. Natürlich sind sie auch abgelenkt durch alles Mögliche und man ist ja im Moment noch irgendwie mehr versucht, als Konsument unterwegs zu sein mit irgendwelchen Netflix und YouTube und was weiß ich alles. Und dieses Problem haben wir ja alle so ein bisschen. Und die Schwierigkeit ist, sich dann auch so zurückzuziehen und zu sagen, nee, ich will es wirklich wissen. Also das bleibt uns irgendwie nicht erspart. Wenn es einen Sound gibt, wenn es was gibt, was dich wirklich kickt als junger Mensch, dann ist es schlau, sich auf diese Reise zu begeben und auch versuchen, es rauszufinden, was dahinter steckt. Und sehe ich jetzt bei meinen Jungs, die sich, also mein älterer Sohn Simon, der macht Rap und Hip-Hop. Und wir sind dann auch manchmal am Rätseln und gucken, wie die Beats gebaut sind, die ihn anturnen, und dann bauen wir hier Beats zusammen und nehmen Sachen auf. Und ich habe das so ein bisschen bei ihm beobachtet, wie er sich so auf die Reise gemacht hat, auch eben mit 13, 14. Und das hat so ein paar, also es hat so 2 Jahre gedauert, dann kam er irgendwie hier runter und hat irgendwie mir hier was vorgerappt, und es hat mir so den Kitt aus der Brille gehauen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Woher hat er das jetzt her? Also das von mir hat das garantiert nicht, weil das ist ein ganz eigenes Genre, da muss man eigen denken. Und diese textliche Komplexität und so, das hat mich total fasziniert. Das hing nur damit zusammen, dass er dann wirklich anscheinend in der Zwischenzeit sich so intensiv damit beschäftigt hat, dass er es irgendwann rausgefunden hat.
Okay. Und wie alt ist dein Sohn?
Der ist jetzt 23. Mein jüngerer Sohn ist 18, der macht EDM. Musik, und der hat, bei ihm war es eine ähnliche Situation. Der kam dann auch irgendwann, es ging darum, er wollte eine DAW, also so eine Software zum Musikrekorden haben. Und dann habe ich gesagt, du kriegst sie erst, wenn du mir einen Track vorspielst mit der Software, die du gerade hast. Das war so eine Low-Key Free Download Software. Du kriegst diese High-End Software erst, wenn du mir etwas zeigst, was ich wirklich cool finde. Das war so die Abmachung. Und dann hat er das irgendwann gemacht, da hat er irgendwie so einen Track nachgebaut aus den Charts und sagt, Papa, hier ist das Original, hörst dir an, und hier ist das, was ich jetzt gebaut habe, und du konntest keinen Unterschied entdecken. Und da war die Sache dann klar.
Und nicht nur Lothars Söhne machen Musik, sondern auch seine Frau.
Meine Frau macht auch Musik, ja, bei uns lief natürlich immer viel Musik. Also unsere Kinder hatten gar keine Chance. Die mussten so ein bisschen ihre eigenen Routen finden. Ich habe denen auch versucht, zwischendurch Gitarre beizubringen. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich weiß noch, ich habe dann gesagt, ach komm, wir haben doch hier die Möglichkeit, wir setzen uns einfach mal zu viert in eine Runde und ich zeige euch was. Aber ich merkte, das war irgendwie nicht der richtige Deal. Die mussten ihre eigenen Routen finden, und das haben sie jetzt auch gefunden, und das ist toll zu sehen für mich, was da alles passiert. Das ist auch so unglaublich bereichernd, wenn diese musikalischen Felder irgendwie dazukommen, von denen ich bislang keine Ahnung hatte. Mittlerweile blicke ich da auch ein bisschen durch, aber am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was das alles bedeutet.
Ich habe Lothar gefragt, ob er glaubt, dass seine Kinder einen Vorteil haben, weil der Vater und die Mutter auch schon Musiker sind.
Ja, ein Stück weit schon, aber ich glaube nicht, dass der Vorteil so groß ist, dass Leute, die jetzt, oder Kinder, die jetzt keine musikalischen Eltern haben, diesen Weg nicht gehen könnten. Ich glaube, dass es eher damit zusammenhängt, also es gibt ja viel mehr Möglichkeiten, sich musikalisch heutzutage auszudrücken. Es ist ja nicht unbedingt nötig, dass man jetzt irgendwie 10 Jahre sich mit einem Instrument beschäftigt, bis man es dann komplett verstanden hat. Das ist auch schön. Und das ist auch sehr wertvoll, aber es gibt natürlich auch so viele Informationen, die man im Moment kriegen kann über, und da ist wieder das Internet ein extremer Vorteil, über YouTube. Also es gibt ja nichts, was unerklärt bliebe. Ja. Jeder kann dir alles erklären zu jeder Zeit. Das ist ein Riesenvorteil, allerdings musst du dir auch genau aussuchen, was du erklärt haben willst. Sonst blickst du gar nicht mehr durch.
Nachdem ich mit Lothar ein bisschen darüber geredet habe, ja, wie so seine musikalische Laufbahn war, wollte ich auch wissen, wann er zum ersten Mal gefühlt hat, oh, jetzt ist er in Deutschland in den Lobpreischarts oder in den musikalischen Charts durchgebrochen und er ist bekannter, als er dachte.
Das ist interessant. Also dazu muss ich vorweg schieben, dass es mir nie darum wirklich ging, irgendwo bekannt zu werden. Das war, also das kann ich ganz ehrlich sagen, es war nie, ich habe das mit mir selber auch ausgekaspert, es ging mir nicht darum, ein Star zu werden. Diesen Aspekt habe ich komplett ausgeschlossen, weil das war einfach nicht erstrebenswert. Das war, dieser Aspekt des Musikmachens war für mich relativ unbekannt. bedeutend. Was für mich nicht unbedeutend war, dass Leute zuhören, wenn ich irgendwie gespielt habe. Oder dass sie es auch irgendwie cool finden, was ich mache. Das hat damit nichts zu tun. Aber so dieses typische, ich will, Hauptsache ich werde so bekannt wie möglich, das ist bis heute kein erklärtes Ziel für mich. Das ist so nebenher passiert. Das war so ein Nebeneffekt. Das gilt auch übrigens für die Songs, die ich geschrieben habe. Die habe ich nie mit der Absicht geschrieben, oh, hoffentlich schreibe ich jetzt einen Song, der ganz bekannt wird. Das ist so passiert. Das ist mir einfach, das ist so gekommen. Ja, die Musik in sich, die habe ich immer sehr, sehr ernst genommen. Und auch der Sache auf den Grund zu gehen. Und dieses unglaubliche Ding, was Musik auslösen kann und was es auch bewirken kann, auch bei mir zuallererst. Also ich merke es heute noch immer, dass der Effekt, wenn ich einen Song schreibe, der muss erst bei mir passieren, bevor er bei anderen passieren kann. Wenn ich nicht bewegt bin von einem Song, ist es kein guter Song. Dann will ich den auch nicht veröffentlichen.
Aber Lothar hat mir diese Frage noch nicht beantwortet. Ab wann dachte er, wow, ich bin berühmter, als ich es mir vorstellen hätte können?
Ich kann den Punkt nicht sagen, weil das ist so, also Bekanntheit ist so ein indifferenter Begriff. Weißt, es gibt Gegenden, da kennt dich keiner. Es gibt auch Menschengruppen, die dich überhaupt nicht kennen, und dann gibt es wieder andere Menschengruppen, da bist du total angesagt und die Leute sagen, oh, dass du hier bist, wie toll. Insofern ist das alles so. Ich kann das nicht beantworten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich freue mich immer, wenn Leute meine Musik irgendwie schätzen oder kennenlernen und sie dann sagen, oh, das berührt mich, was du machst oder was du spielst, oder deine Songs berühren mich, oder was noch schöner ist, das passiert in den letzten Jahren häufiger, dass Leute sagen, ich habe deinen Song mitgenommen durch schwierige Zeiten und das hat mich gehalten. Das ist schon ein Grammy, wenn sowas passiert, oder sogar mehr wert für mich, weil da merke ich, dass Musik nicht nur bei so einem, wie soll ich sagen, ich möchte irgendwas ganz schön machen und ich hoffe, dass die Leute es irgendwie toll finden, bleibt, sondern so auch in der Bedeutung darüber hinausgeht. Und wenn das passiert, dann das finde ich immer klasse.
Vielleicht ist sein Name nicht ganz so bekannt, aber dafür seine Lieder. Das bekannteste ist Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, oder auch Wunderbare hört oder Lied des Himmels. Und Lothar hat uns letzte Woche erzählt, dass es für ihn eigentlich nicht so primär darum geht, dass er Lieder als Hits schreiben will, sondern dass seine Lieder Leute begleiten.
Ja, das stimmt. Das finde ich immer. Also ich sag mal, wenn Songs also über das eigene Tun hinausgehen, das ist ja mit manchen Liedern so, da kann man gar nichts dafür, man schreibt sie so zu Hause im stillen Kämmerlein und dann wandern die so durchs Land. Man tut auch vielleicht gar nicht viel dafür, dass sie jetzt bekannt werden. Also in meinem Fall ist es wirklich so, kann ich ehrlicher halber sagen, dass ich dafür nicht viel gemacht habe. Wenn Lieder die Runde gemacht haben, haben sie es von ganz alleine gemacht. Die sind irgendwie, sie wurden irgendwo gespielt und so, wurde teilweise noch nicht mal veröffentlicht. Ich weiß zum Beispiel, dieses Lied Wunderbarer Hirt, das habe ich auf einer Beerdigung gespielt von einem guten Freund. Und ich hatte es für ihn ganz persönlich geschrieben. Das war ein Lied, was ich geschrieben habe, weil in der Zeit, der ist an Krebs gestorben und ich habe ihn begleitet über ein Jahr lang. Und er war auch Musiker und wir haben auch zusammen Musik gemacht in der Band. Und dann war es so, dass uns in dieser Zeit keine typischen Lobpreislieder so richtig passten für die Lobpreiszeiten, die wir zusammen hatten. Ja. Und dann habe ich mich irgendwie hingesetzt und dann habe ich gedacht, ach komm, ich schreibe jetzt mal irgendwie ein Lied. Und dann sind zwei Lieder entstanden. Das ist einmal der Wunderbare Hirt und der Song Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die sind genau in der Zeit entstanden. Und diese beiden Lieder habe ich dann immer mit ihm gespielt, so, weil er das einfach mochte, einfach diese Lobpreis zu machen. Wir haben das dann teilweise zu zweit gespielt oder im kleinen Kreis mit anderen Leuten. Und dann weiß ich noch, dann war diese Beerdigung und da habe ich dieses Lied dann auch gespielt, Wunderbarer Hirt. Und dann war es so, dass von dort aus dieses Lied losgelaufen ist, ohne mein Dazutun. Also es wurde erst später dann irgendwann aufgenommen. Es war aber am Anfang was komplett unabhängig davon.
Und diese beiden Lieder sind wahrscheinlich die bekanntesten von Lothar, oder gibt es da noch andere bekanntere Lieder von ihm?
Ja, das sind vielleicht im Moment die Lieder, die am meisten gesungen werden. Es gibt noch andere, das ist immer so ein bisschen phasenweise. Es gibt noch ja, andere Songs, die auch bekannt sind. Aber das, ja, du hast recht, ich glaube, das sind im Moment die Lieder, die am meisten gesungen werden.
Als ich das Lied »Ich weiß, dass mein Erlöser« gehört habe und dann die zweite Strophe »Ewig, der Weg ist ewig« gehört habe, dachte ich mir so, für mich als unsportlicher Mensch ist es grausam zu singen.
Ja, du hast recht. Das kommt auf den Blickwinkel an. Naja, das ist, ja. Also ich sag mal, es gibt ein paar Textzeilen da drin, in dem Song. Da werde ich öfter auch danach gefragt, wie hast du das genau gedacht und wie ist es theologisch genau zu deuten, was du da geschrieben hast. Und ehrlich gesagt, so schreibe ich nicht. Also ich schreibe das auf, und was ich empfinde. Also es ist, ich schreibe viele Worship-Songs nicht nach so, Hauptsache sie sind komplett richtig und niemals wird mir jemand damit irgendwie eine Frage stellen können, wie hast du das gemeint, sondern diese Songs schreibe ich aus dem Herzen heraus. Und wenn ich den Eindruck habe, dass sie zu mir sprechen, dann sind sie für mich gut. Und da gibt es immer mal Zeilen drin, die vielleicht für jemand anders nicht ganz einfach zu verstehen sind. Es gibt zum Beispiel einen Song Messias, da gibt es einige Zeilen drin, zu denen ich regelmäßig gefragt werde. Und bei dieser Zeile ist es so, der Weg ist ewig, es geht natürlich nicht dieser Wanderweg, von dem du jetzt sprichst irgendwie, den du da jetzt schmerzhaft erleiden musst, der soll nicht ewig sein. Aber der Weg, den wir hier gehen, der hier stattfindet, der hier anfängt, unser Weg mit Gott, unser Weg durchs Kreuz hindurch, hin zu einer Welt, die anders ist, als wir sie vorher kannten und die so viel mehr Möglichkeiten und Dimensionen hat, als wir es uns erträumt haben. Dieser Weg, der hört hier nicht auf, sondern der geht nahtlos über in eine Situation oder in eine Welt, die wir noch überhaupt nicht erahnen können. Insofern ist er ewig.
Na, dann bin ich ja froh, dass es nichts mit Sport zu tun hat.
Nee, ist kein Wanderweg. Also ich kann dich beruhigen. Meine Familie macht immer auch Scherze mit. Ich wandere übrigens sehr gerne. Auch im Hochgebirge und so, bin öfter mal in den Schweizer Alpen so zum Bergsteigen und so. Und ich kenne einige ziemlich anstrengende Touren und habe schon sehr wilde Sachen hinter mir. Und in unserer Nachbarschaft, wenn wir mit unseren Nachbarn unterwegs sind, dann dieses Märchen vom Kosse-Kilometer wird immer wieder bemüht. Das heißt also, ein normaler Kilometer sind ungefähr 1,5 Kosse-Kilometer. Weil ich vorher sage, ach, die Runde ist nicht so lang, das schaffen wir ganz schnell. Und danach heißt es, waren aber wieder Kosse-Kilometer. Ja, insofern, ich verstehe dein Anliegen.
Okay, also du hast ja auch populäre Musik in Hamburg studiert.
Ja.
Und du hast ja auch Architektur studiert. War es so, dass es dein Backup-Plan war, wenn es mit Musik nichts werden würde?
Ja, das könnte man so verstehen. Und am Anfang war es auch so ein bisschen so. Aber als ich dann drin war im Studium mit der Architektur, dann habe ich gemerkt, dass das nicht ein Backup-Plan ist, sondern dass es für mich ein Weg ist, den ich so gehen muss. Und ich kann das wirklich nicht anders sagen, als dass ich damals den Eindruck hatte, ich muss das so zu Ende machen, auch das Studium zu Ende machen. Heute weiß ich ein bisschen mehr, weil ich merke, dass so meine Vorstellung von Kunst und Kultur sich dadurch unglaublich erweitert hat, also über die Musik hinaus. Ich habe viel gelernt über Malerei und Kunst und Architekturgeschichte, überhaupt Geschichte und auch geschichtliche Zusammenhänge. Und heute hilft mir das sehr, irgendwie ein größeres Verständnis zu haben von, ich sag mal, von Lobpreis. Also man kann in die Sixtinische Kapelle gehen nach Rom und man kann mal hochschauen und man wird auch dort Lobpreis empfinden auf eine Art und Weise, die man nicht empfindet, wenn man jetzt, sag mal, nur Lobpreislieder spielt und singt. Also der Lobpreis, der zu Gott empor strahlt, der ist um so viel größer als das, was wir in unseren freikirchlichen Gemeinden als Lobpreis bezeichnen. Und das hat mir ein bisschen geholfen. Also jetzt im Nachhinein hilft es mir sehr, auch diesen Blick weiterzufassen und zu sehen, was wirklich Anbetung sein kann.
Neben der Architektur und der Popmusik habe ich noch was recherchiert, und zwar bist du tatsächlich auch bei Die Mütter mit dabei.
Als Produzent, ja. Also meine Frau ist bei den Müttern, war bei den Müttern dabei. Sie haben jetzt irgendwie vor einem Jahr aufgehört. Und da habe ich, die CDs habe ich mitproduziert. Und habe auch teilweise dann diese Live-Konzerte, die aufgenommen wurden, da habe ich dann Gitarre gespielt.
Und wer Die Mütter nicht kennt, das ist ja eigentlich eine Comedy-Gruppe, oder?
Ganz genau, ja. Und es gab Zeitpunkte bei diesen Aufnahmen, wo ich meine Berufung ernsthaft hinterfragt habe. Das gebe ich durchaus zu. Aber ich fand sie klasse, ich finde sie immer noch gut. Ja, ja.
Also Lothar Kose hat mich eigentlich eingeladen zu sich in sein Studio Richtung Köln, aber da wir ja Covid haben, hat das nicht funktioniert. Und meine Frage an ihn war, dass er eigentlich auch andere Leute in seinem Studio produziert, nicht nur seine eigene Musik.
Ja, das habe ich früher mehr gemacht, also auch andere Künstler produziert. Mittlerweile ist es so, dass die Zeit nicht mehr dafür ausreicht. Also das mache ich sehr selten. Ab und an mache ich das, wenn ein Freund sagt, ich mache hier eine CD oder möchte eine CD machen. Aber es ist letztlich so, dass die Projekte, die ich mache, meine eigenen Projekte, so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass ich kaum noch dazu komme.
Ja. Und eins deiner Projekte kam am 8. Mai raus. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, ja. Ja, also das ist ein Projekt, was ich mit meiner Frau zusammen mache. Das heißt Hausmusik. Und das ist auch so ein Herzensprojekt. Wir machen seit einigen Jahren zusammen, also zu zweit Musik. Also sonst habe ich das immer mit meiner Band alleine gemacht oder war auch alleine unterwegs. Und meine Frau war mit den Müttern viel unterwegs. Und wir haben zwar in Köln auch zusammen die Cologne Worship Nights gemacht, da war sie auch immer mit dabei. Aber wir haben noch nie so richtig etwas gefunden, was uns beide begeistert. Jetzt sind wir aber beide Liebhaber von guten akustischen Songs. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir fangen jetzt mal an, Musik auch gemeinsam zu machen. Das machen wir auch hier in unserem Hauskreis schon seit 20 Jahren. Wir haben uns jeden Mittwoch hier getroffen, jetzt nicht mehr ganz so häufig, aber wir treffen uns immer hier, um Musik zu machen, und machen das sehr frei und spontan und kennen uns musikalisch natürlich sehr gut. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht so viel gemeinsam zu zweit auf einer Bühne gestanden. Und dann gab es die Situation, dass ich eingeladen wurde zu einer Kreuzfahrt rund um Island, und das wollte ich immer mal machen, weil ich Wale sehen wollte. Und dann habe ich gesagt, das mache ich schon, aber da muss meine Frau mitkommen und dann natürlich auch meine Kinder. Und das war ein netter Reiseveranstalter, sagte, ja okay, bringen Sie alle mit. Und dann haben wir dort Konzerte gemacht und es hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir seit dieser Zeit es zu zweit machen. Und jetzt haben wir eine CD aufgenommen. Hat relativ lange gedauert, weil wir immer gedacht haben, ach, wir machen das ja zu Hause, das müssen wir ja nicht so schnell machen. Aber jetzt sind wir damit fertig geworden und wir freuen uns. Das sind sehr persönliche Lieder von uns, aber auch eben Worship-Songs. Und wir sind seit 2 Jahren damit mit unserem Programm unterwegs. Das verändert sich ständig. Wir machen auch Worship im Kölner Dom regelmäßig mittlerweile. Es hat sich dort die Möglichkeit ergeben, dass wir dort Musik machen können. Und das machen wir auch zu zweit. Manchmal sind unsere Söhne noch mit dabei und machen Musik. Ein Sohn spielt Cello und der andere singt manchmal mit. Je nachdem.
Okay. Mhm. Wer die Macht der Worte kennt, der hat auch schon mitbekommen, dass meine Frau aus den Färöerinseln ist. Und natürlich habe ich gefragt, ob er auch auf den Färöerinseln war.
Ja, da sind wir vorbeigefahren und haben dort Stopp gemacht. Ja.
Und ich habe Lothar erklärt, dass ich letztes Jahr auf den Färöerinseln ein halbes Jahr war und habe natürlich gehofft, dass er zu derselben Zeit auf den Färöerinseln war wie ich.
Ja, ist doch herrlich. Also es ist wunderbar. Die Färöerinsel fand ich, also Shetlandinseln und Färöerinseln haben wir gesehen, und die Färöerinseln, gut, da war das Wetter jetzt für uns besser. Die fand ich beeindruckend. Allein auch so diese Historie, dann dieser Hafen mit diesem alten kleinen Wikingerboot da. Und ich fand das, es ist beeindruckend einfach zu sehen, was es bedeutet auf so einer Insel. Also da ist ja auch nicht mal so schnell das Nordsee-Festland so. Man kann ja nicht sagen, man ist ganz schnell woanders, sondern da ist man wirklich draußen auf dem Meer. Ich fand den Gedanken, dort zu leben, interessant. Ja. Hi, hi.
Lothar Kosse, leider sehe ich dich nicht, aber du schaust bestimmt wunderschön aus.
Ja, danke. Das ist schön.
Ja, jetzt hast du ja letzte Woche erzählt, wie du auf der Beerdigung deines Freundes, ich weiß, dass mein Erlöser gespielt hast und auch es mit ihm geschrieben hast. Aber darf ich dich fragen, wo hast du denn Gott am meisten in deinen Tiefpunkten erlebt?
Ja, Also, es ist eine sehr gute Frage, finde ich aber auch nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich habe in dieser Zeit, da habe ich einen Freund begleitet über ein Jahr lang, der mich gebeten hat, er und seine Frau, sie haben mich gebeten und meine Frau auch gebeten, sie zu begleiten in dieser Zeit. Und das war eine sehr intensive Zeit, weil ich mit dieser Form des Leidens vorher so intensiv noch nicht in Berührung gekommen bin. Und nach sowas sehnt man sich nicht unbedingt. Das sind so Phasen, wo man, also wo ich mich komplett hilflos fand. Also wenn man einen Freund hat, der eine Krebskrankheit hat, die auch nicht heilbar ist und wo man eigentlich weiß, also das ist sehr schwierig. Man versucht es trotzdem mit Gebet und man wirft alles in die Waagschale, aber man merkt, es führt nicht zu dem Ergebnis, was man sich selber vorstellt. Und trotzdem ist es jetzt kein Weg, der komplett aus dem Ruder läuft und man sagen kann, Gott, du hast dich jetzt komplett verabschiedet und du bist nicht mehr existent. Diese beiden Dinge zusammenzukriegen in so einer Zeit, das ist nicht ganz einfach. Also einmal den Glauben zu haben, zu sagen, Gott, du bist in jeder Zeit in der Lage, zu jeder Zeit in der Lage, Dinge komplett auf den Kopf zu stellen und auch Dinge ganz anders zu gestalten und auch Schicksalsschläge komplett umzudrehen, wie wir das auch alle wissen. Wenn es dann aber nicht passiert, trotzdem den Glauben nicht zu verlieren, zu sagen, nee Gott, also wenn das jetzt nicht, an diesem Fall hier nicht meinen Vorstellungen entspricht, dann haben wir miteinander nichts mehr zu tun. Also diesen inneren Konflikt durchzuhalten und trotzdem sich in die Hand Gottes zu begeben und trotzdem hinter allem ein Gott zu sehen, der nicht willkürlich handelt oder anders gesprochen, dem alles egal ist. Oder nur ein großes Nichts zu sehen, das uns alle in Verzweiflung treibt, das ist schon eine Herausforderung. Ich kann sagen, aus dieser Zeit oder überhaupt aus allen Situationen, wo man an seine persönlichen Grenzen kommt, dass man das zwar nicht erleben will und dass es auch nicht schön ist, das kann man auch nicht schönreden, dass es aber für das Innere, für die innere Konstitution von großer Bedeutung sein kann, weil es in solchen Zeiten, wo nichts mehr hält und nichts mehr trägt, da kommt man an so Eckpfeiler des Lebens. Und man merkt, also hier habe ich jetzt nichts mehr, auf was ich mich verlassen kann, es sei denn, es gibt einen Gott, der wirklich real ist. Und da muss ich sagen, da wird es dann auf einmal wirklich spannend. Und ich merke das auch im Gespräch mit Leuten, die jetzt irgendwie also nicht vordergründig glauben oder das von sich zugeben würden, zu glauben, dass wenn es an solche Punkte geht es doch immer wieder um Glauben. Es geht immer wieder um die Frage, gibt es da noch was, auf das wir hoffen können? Gibt es da noch, wie sieht es aus, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Das sind die Grundfragen der Menschheit. Die stellen wir uns natürlich nicht jeden Tag, wenn wir irgendwie gut drauf sind und in Feierlaune. Die stellen wir uns vor allen Dingen dann, vor allen Dingen bei Geburt und Tod. Also da habe ich mir diese Fragen immer wieder gestellt. Bei der Geburt meiner Söhne, das waren so einschneidende Erlebnisse, da habe ich mir diese Frage nach Gott ganz extrem gestellt. Und dann natürlich auch beim Tod von geliebten Menschen, die ich dann begleiten durfte oder musste.
Schreibt man eigentlich in diesen Phasen mehr Lieder, als wenn es normal läuft?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass viele von den Liedern, die große Wirkung gezeigt haben, in dieser Zeit entstanden sind oder in solchen Zeiten entstanden sind. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man in diesen Zeiten nichts Oberflächliches schreibt. Also nichts, wo man sagt, ja gut, das habe ich jetzt mal geschrieben, weil das fand ich gerade ganz cool. Sondern in diesen Zeiten schreibt man nur das auf,
von dem man wirklich glaubt, dass es auch hält. Manchmal sind es auch Zitate, also aus der Bibel, dass man einfach sagt, okay, meine eigenen Worte sind jetzt wahrscheinlich auch zu banal und ich nehme jetzt Zitate aus der Bibel und hangel mich daran lang und hoffe, jetzt natürlich kann man das nicht so immer so eins zu eins machen, aber ich hoffe, dass dieses Wertvolle, diese Kraft der Worte aus der Bibel, die am wesentlich mehr Kraft haben als jetzt die eigene Dichtung, dass sie diese Kraft auch entfalten, wenn andere Leute diese Lieder singen. Es gibt nicht viele Lieder, die man in solchen Situationen singen kann. Also auch am Grab eines guten Freundes wird man wahrscheinlich, wenn man einigermaßen bei Verstand ist, nicht I did it my way singen irgendwie oder irgendeinen Unsinn. Sondern wird irgendwie versuchen, Lieder zu finden, die wirklich die eine Relevanz haben und auch über das normale Maß der Dinge hinausgehen. Also ich denke mal, wenn man ein bisschen Empfindung hat oder Empfinden hat, dann wird man das so tun.
Wie spürst du denn selbst Gott, wenn du in schweren Zeiten bist? Oder welche Erlebnisse hast du denn mit Gott, wenn es dir schlecht geht?
Also ich kann nicht sagen, dass sie besser ist in schwierigen Zeiten. Ich hatte mal eine Phase des Burnouts, da habe ich mir zu viel zugemutet und ich habe das gar nicht richtig bemerkt. Und es kamen auch ein paar Außensituationen, also auch wirklich ein paar leidvolle Situationen, die ich mitgetragen habe, irgendwie noch dazu. Und dann irgendwann hat sich mein Körper gemeldet und hat mich angefangen zu quälen. Und das war wirklich keine schöne Zeit. Da gab es wirklich Momente, wo ich dachte, also wenn das jetzt so weitergehen soll, da habe ich jetzt keine Lust mehr weiterzuleben. Ich kann aber nicht sagen, dass jetzt Gott auf einmal wie ein leuchtender Stern in meinem Zimmer war und ich dachte, oh, wunderbar, ist alles cool. Nee, ich habe in solchen Zeiten wirklich auch, ich habe Gott wirklich manchmal laut angeschrien und gesagt, was soll das irgendwie? Also aus welcher Motivation oder warum lässt du das zu? Warum muss ich das jetzt erleiden? Warum muss das so sein? Und das hat mir aber, also die Tatsache, dass ich es gemacht habe, hat mir auch gezeigt, dieses Vertrauen zu Gott muss anscheinend doch so sein, so stark sein, dass ich Gott als wirklichen Freund betrachte. Ich finde das immer beeindruckend. Jetzt im Nachhinein habe ich dann nochmal bei Hiob nachgelesen, dass Hiob wirklich Zeit seines Lebens den Dialog mit Gott nicht aufgegeben hat, obwohl Gott nicht zu ihm gesprochen hat. Also Gott hat sich nicht gemeldet und hat gesagt, hallo, hier ist meine Nummer, kannst mich anrufen, wenn irgendein Problem ist. Ihm ist das ganze Desaster widerfahren und dann gibt es eine ganze Zeit, wo nichts, also keine Rückmeldung, also kein Empfang unter dieser Nummer. Und erst am Ende meldet Gott sich und erklärt die ganze Geschichte und dann kommt aber auch eine ganze Menge an Informationen für den Hiob. Also erstmal, dass seine Freundin totalen Scheiß erzählt haben, war schon mal eine wichtige Information für Hiob. Und inzwischen drin gibt es aber einen Zeitpunkt, wo er zu diesem, also da ist ja noch nichts geändert von seinem Schicksal, wo er diesen wunderbaren Satz sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da ist er noch komplett am Lamentieren und da ruft Gott an und sagt, warum muss ich das erleiden? Was habe ich denn gemacht, um diese Situation erleiden zu müssen? Und dann ist es praktisch in ihm so eine prophetische Sicht der Dinge, dass er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und aus meinem Fleisch heraus werde ich ihn schauen. Also nicht irgendwann mal, sondern irgendwie schon auf der Erde aus meinem Fleisch heraus. Und das ist so mittendrin. Es ist, als wenn ihm irgendwie was innerlich sagt, hör mal, du hast einen Erlöser, dieser Erlöser lebt, du wirst Gott aus deinem eigenen Fleisch heraus schauen. Jetzt gibt es noch 20 Kapitel, die du leid durchhalten musst, bevor das Buch zu Ende ist. Aber du darfst jetzt schon wissen, aus deinem Inneren heraus, aus diesem inneren Empfinden heraus, dass du keiner Fata Morgana aufgesessen bist, sondern dass dieser Gott real ist. Das, sowas in der Art, kann ich sagen, habe ich auch erlebt. Also ich habe Momente gehabt oder manchmal auch Träume gehabt. Ich träume sehr wenig und wenn ich träume, dann hat das meistens irgendeine kleine Bedeutung. Aber ich hatte einen Traum, der mir ganz klar gesagt hat, so und so sieht es hier aus und du kannst dich entspannen, obwohl die Situation nach wie vor nicht gut ist. Erkläre ich dir hier in diesem Traum etwas, was du wissen musst, warum du gerade in dieser Phase bist. Das erklärt den größeren Zusammenhang nicht. Das ist keine Erklärung dafür, warum das da ist. Letztlich, diese Erklärung gab es interessanterweise bei Hiob auch nie. Hiob, wir kennen in, aus dieser Geschichte von Hiob, kennen wir die Rahmenbedingungen mit dem Teufel und mit Gott und so. Aber Hiob wusste das nie. Und Gott hat Hiob auch nie erklärt, dass, also, was da eigentlich der Deal war, was hinter der Geschichte ist. Und deshalb sind jede, ist jede vorschnelle Form von Erklärung, wenn es um Leitsituationen geht, auch immer schwierig. Also jede vorschnelle Form von Deutung, auch jetzt die Corona-Zeit irgendwie, wenn jemand sagt, ich weiß genau, warum das jetzt ist, es hat folgenden Grund. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, bist du dir sicher, dass du genug Informationen hast, um wirklich zu wissen, was die Absicht und der größere, die größte Geschichte hinter dieser Situation ist? Es mag Leute geben, die diese Offenbarung bekommen, aber es ist immer schwierig, auch in Bezug auf das Leben von anderen, irgendwelche Statements zu machen. Und gerade im Fall von Hiob war es letztlich so, dass seine Freunde, die haben ordentlich einfach auf die Nuss gekriegt, weil sie einfach einen kompletten Blödsinn erzählt haben. Sie haben gesagt, ja Hiob, du hast was falsch gemacht in deinem Leben, da ist nicht richtig gelaufen, deshalb bist du jetzt in dieser Situation. Und ganz klar kommt raus, dass Gott sagt, das ist kompletter Nonsens. Also das, und Hiob musste sogar für sie noch beten, damit sie nicht selber irgendwie noch ein Desaster erlebt haben. Also ganz interessant eigentlich.
Ich habe Lothar gefragt, ob er predigt, und wenn er es nicht macht, habe ich ihm die Empfehlung ausgesprochen, er sollte es unbedingt tun.
Ich werde heute Abend online predigen in unserer Kirche. Bei uns ist hier Donnerstag gerade. Und ich werde heute Abend eine Predigt halten, die in unserer Kirche am Sonntag ausgestrahlt wird.
Und in welche Kirche gehst du?
Das ist das CCT, Christliches Zentrum Troisdorf, also am Rand von Köln, eine Gemeinde, wo wir uns sehr wohlfühlen.
Ich habe ihn gefragt, warum gibt es eigentlich so wenige Upbeat-Lieder bzw. fröhliche Lieder?
Oh ja, ah ja, du hast recht. Das ist so, ja.
Woran liegt denn das?
Ja, das ist... das ist interessant. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir die Kultur des Feierns noch nicht so richtig entdeckt haben in unseren Breiten. Also ich sag mal, wenn man ins Judentum guckt und dann weiß, also eine Feier unter 3 Tage gibt es da gar nicht. Braucht man erstmal gar nicht anfangen. Und auch also überhaupt im Mittelmeerraum, wenn da gefeiert wird, wieder auch gefeiert wird, also auch, dass die... Ich habe einmal eine türkische Hochzeit mitgemacht und da wurde ich zum Tanzen eingeladen. Und die Jungs, die mir die Tanzschritte beigebracht haben, das waren sehr verquere Rhythmen, das waren die Leute, die alle über 80 waren. Und die haben mich dann in die Mitte genommen und sagen, pass mal auf, du bist zwar Musiker, aber wir haben ja noch ein paar 19, 17 Rhythmen drauf, die kennst du nicht. Die zeigen wir dir gerade mal. Und ich dachte, wie toll, weil die konnten kaum laufen, aber tanzen konnten die. Und da dachte ich, das ist etwas, was bei uns nicht so richtig geht. Also ich komme hier aus Köln und wir versuchen das mit dem Feiern auch immer jahreszeitbedingt. Aber wenn ich mir das so angucke, finde ich das im Verhältnis zu dem, was ich so von dieser Fete zum Beispiel kannte, finde ich das so ein bisschen armselig, weil man braucht dann immer, also man braucht sehr viele Stimulanz von außen und ganz viele Pappnasen, die man sich aufzieht, um das irgendwie so langsam an den Start zu kriegen. Und dann gibt es auch immer nur dieses Geschunkel. Also allein von der rhythmischen Vielfalt ist das kölsche Gefeiere zur Karnevalszeit ist es sehr, sehr dürftig. Also es gibt sehr viel Entwicklungspotenzial. In unseren christlichen Kreisen glaube ich, dass wir, gerade was Worship angeht, dass wir so einen Hang zu einer Ernsthaftigkeit haben und zu einer selbstauferlegten Traurigkeit. Es gibt zum Beispiel auch unglaublich viele Lieder gerade, die immer über Schuld, Sünde, Scham, das Kreuz und das Blut geschrieben werden. Vor allen Dingen aus dem angloamerikanischen Bereich. Das ist fast inflationär, wo ich denke, das ist alles total richtig und auch zu Ostern und auch sonst im Jahr sollte es diese Lieder geben und sie sind wichtig und das Kreuz ist nach wie vor der Eckpfeiler unseres Glaubens und wir nehmen dieses Erlösungswerk dankbar an. Aber meine Frage ist immer, wie geht es danach weiter, wenn wir am Kreuz waren? Was passiert dann eigentlich? Weil dann geht es doch eigentlich erst los. Ich meine, wenn Paulus davon redet, dass wir durch den Vorhang, also durch dass der Vorhang zerrissen ist und wir können mit aufgedecktem Angesicht durch diesen Vorhang hindurchgehen in die Herrlichkeit, da würde ich sagen, was ist jetzt los in der Herrlichkeit? Was passiert da jetzt? Und darüber würde ich viel lieber Lieder schreiben jetzt, als über was anderes. Das, wie gesagt, das nimmt überhaupt keine Bedeutung von dem Kreuz weg. Aber das führt manchmal so ein bisschen, diese Haltung führt zu einer gewissen Traurigkeit oder auch zu einer manchmal gespielten Demut, wo ich denke, eigentlich entspricht das dem Evangelium nicht. Das Evangelium, wenn es jetzt eine frohe Botschaft ist, dann muss es auch irgendwann richtig lustig werden. Und den Punkt haben wir noch nicht ganz rausgefunden. Insofern hast du total recht, aber ich merke bei mir selber, es ist gar nicht so einfach, ein ganz fröhliches Lied zu schreiben. Ist gar nicht so einfach.
Also meinst du auf technisch bezogen?
Nö, also man hat immer den Eindruck, mit so einem fröhlichen Lied vielleicht ein bisschen zu kurz zu kommen irgendwie oder nicht tief genug zu gehen. Dabei kannst du ja auch mal was ganz Lustiges. Ich habe mal einen Song geschrieben, der heißt wirklich nur Yeah, Yeah, Yeah. Ist also nicht das von den Beatles, sondern weil es geht um, dass die ganze Welt erfüllt ist von der Herrlichkeit des Herrn. Das ist ein Zitat aus dem Psalm. Und das ist ein englischer Song und ich habe den ganz, der ist wirklich sehr lustig und auch fröhlich. Und der Text war wirklich sehr, sehr simpel, sodass jeder ihn sofort mitsingen konnte. Und ich habe den immer gerne gespielt auf den Konzerten, weil ich merkte auch, wie die Leute irgendwie gut drauf waren. Ja, du hast recht, da kann es noch was geben.
Ich habe Lothar gefragt, ob er eigentlich auch die deutsche Lobpreisszene verfolgt.
Ja, ich bin mit vielen unserer Lobpreis-Leute befreundet und ich würde mal sagen, wir sind auch eine Community, die sich schätzt und die gerne miteinander arbeitet. Ja, ich verfolge.
Wie lange machst du eigentlich schon Lobpreis, beziehungsweise wann hast du eigentlich angefangen mit Lobpreis?
Ich habe relativ früh angefangen, aber ich bin, also öffentlich mache ich das seit, ich würde mal sagen, 1990. Ja.
Wie würdest du eigentlich persönlich die Entwicklung von deutschem Lobpreis sehen?
Erstmal finde ich es schön, dass überhaupt Lobpreis sich in unseren Gemeinden und Kirchen durchsetzt. Also ich merke so, dass es so schön ist, auch in den Großkirchen, in der katholischen Kirche und auch in der evangelischen Kirche, dass das Lobpreis immer mehr Bedeutung gewinnt und dass Menschen wie auch eine Musik gefunden haben, die sie begeistert und die sie gerne singen, also Songs, die sie gerne singen. Und das steht überhaupt nicht im Gegensatz zu den alten Chorälen, die genauso von Bedeutung sind. Wir haben gerade ein längeres Projekt gemacht, der Albert Frey und ich, das Liederschatzprojekt, wo wir 6 CDs aufgenommen haben mit Neuvertonung von alten Heilsliedern und Chorälen. Und das war eine ganz tolle Reise über die letzten 3 Jahre, die wir zusammen gemacht haben. Es war sehr bewegend, irgendwie sich mit diesen alten Songs auseinanderzusetzen. Trotzdem brauchen wir brauchen auch einen neuen Sound, der zu unserer Zeit passt und unserem Zeitgefühl und unserer Art, sich heute auszudrücken, auch entspricht. Das finde ich sehr positiv. Ich finde es teilweise ein bisschen schade, dass das sehr monophon ist, also dass man anscheinend diesen Stil Lobpreis und Anbetung mittlerweile stilistisch schon begrenzt und sagt, es ist erst dann Lobpreis und Anbetung, wenn folgende 4 Akkorde vorgekommen sind und folgende Textzeilen oder Inhalte gesungen wurden, dann können wir es so nennen. Das ist für mich eine Engführung, die ich nicht mag, weil ich sag mal ganz ketzerisch, sage ich mal, ich glaube nicht, dass der Herr im Himmel in seiner schöpferischen Weisheit das so vorgesehen hat. Also ich sehe Gott immer als denjenigen, der alles im Überfluss schafft, der eine unglaubliche Vielfalt kreiert. Also wir müssen uns nur mal ein Thema angucken, Blumen. Also es gibt nicht nur Gänseblümchen, sondern es gibt eine unfassbare Vielzahl von Blumen. Und insofern ist es dann mit der Musik genauso. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Musik. Und ich wünsche mir, dass wir diese Vielfalt entdecken und entdecken, wie schön es ist, in dieser Vielfalt Gott anzubeten. Es ist nämlich nicht der Stil, der Gott anbetet, sondern es ist die Richtung. Also wenn ich es in Richtung Gott spiele, wenn ich sage, Herr, mit dem, was ich spiele, möchte ich dich ehren, dann ist es Lobpreis in dem Moment. Es wird nicht Lobpreis dadurch, dass es einen gewissen Sound hat oder auf eine gewisse Art und Weise gespielt ist oder gewisse textliche Inhalte hat. Das hat damit gar nichts zu tun. Es kann genau das Gegenteil davon sein. Also insofern ist mein Wunsch für die Zeit, dass wir die Vielfalt Gottes erkennen und dass die Vielfalt Gottes sich in unseren Gemeinden auch wieder durchsetzt und durchscheint und dass wir bestimmte Musikstile auch nicht aus der Gemeinde wieder rausschmeißen, zum Beispiel klassische Musik, dass wir sagen, ah nee, das hatten wir früher, jetzt machen Lobpreis, das ist viel cooler. Das wäre total dumm, das zu machen, weil wir sind in Deutschland viel mehr klassisch geprägt als popmusikalisch. Und wir haben tolle klassische Musiker, manchmal sehr gut ausgebildete klassische Musiker in unseren Kirchen und Gemeinden. Und ich wünschte mir, dass die nicht an den Rand gedrängt werden, sondern dass sie für sich erkennen, wir haben eine Berufung im Lobpreis. Und dann gibt es so viele andere Musiker, die in unseren Gottesdiensten nicht vorkommen. Ich habe gerade für einen Freund aus Zürich, für den Andi Müller, mehrere Jazz-Tracks eingespielt. Ist ein hervorragender Jazz-Pianist, der wirklich ein Anbeter im Herzen ist. Er ist wirklich einer der Anbeter, die ich kenne, der aber ein totales Jazz-Herz hat. Und der hat mir ein paar Tracks gespielt, wo ich drauf spielen konnte. Und es war für mich so ein Spaß, diese Tracks zu spielen, weil ich merkte, da ist pure Anbetung dahinter. Es wurde kein Wort gesungen. Es war aber das Herz und dieser Spirit von Anbetung, der war sonnenklar. Das war in jedem Track zu spüren. Einfach, weil es in die richtige Richtung geht. Wenn die Richtung ist, hier, schaut mich an, wie toll ich bin hier der Star, schaut auf mich, wie toll ich das jetzt mache und was für eine tolle Show ich hier abreißen kann, dann merken wir, das ist definitiv nicht Anbetung. Es ist Anbetung eines Stars, aber nicht die Anbetung Gottes. Die Anbetung Gottes wird es dadurch, dass es auch in Richtung Gott geht, dass wir sagen, Herr, ich gebe dir, was ich habe, ich fange an zu spielen, egal was es ist. Und wenn es Heavy Metal ist oder sonst was, ich spiele das in voller Leidenschaft und mit voller Energie, leise, laut, egal wie, aber ich spiele es in deine Richtung. Ich möchte, dass es dir gefällt. Mein Herz, mein Sound soll dich ehren. Das ist Anbetung, egal wie es klingt. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Und da haben wir manchmal eine andere Vorstellung, dass wir denken, ja, nee, Anbetung ist es nur, wenn es von dem und dem kommt oder aus dieser Richtung oder diesen Sound hat. Das ist, das kann man stilistisch sofort entblößen, weil man merkt, dass zum Beispiel jetzt die christliche Lobpreismusik, die hat gewisse Vorbilder in der säkularen Welt, die kann man eins zu eins nachprüfen und kann man sagen, wisst ihr eigentlich, wo die Bands das herhaben? Die haben es von da. Also das ist oft auch kein neuer Sound, sondern der wurde einmal nur ein bisschen weichgespült und dann mit christlichen Inhalten versehen. Das ist nicht schlimm, das darf man durchaus machen. Aber es hat zu keiner Zeit einen Finger aus der Wolke gegeben, wo der Herr gesagt hat, folgende Musik müsst ihr spielen, damit es Lobpreis ist. Zu keiner Zeit. Das gab es weder im Alten Testament noch in unserer Zeit. Insofern, freie Bahn. Ja, ich möchte vielleicht zu euch Musikern sprechen. Ich möchte... wenn ihr Musik macht, ich möchte euch, egal ob ihr Musik macht oder nicht, ich möchte euch sagen, wie schön es ist, in dieser Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Ich möchte euch sagen, wie schön es sein kann, etwas von der Welt des Himmels zu spüren. Und wenn es nur kleine Funken sind, die wir zwischendurch wahrnehmen können, diese Welt des Himmels, dieses Reich Gottes, das wir erleben dürfen, das ist jetzt schon da. Wir dürfen erleben, dass diese Kraft des Lebens, gerade in der Frühlingszeit kann man es besonders erleben, dass diese Kraft des Lebens sich immer wieder Bahn bricht. Und ich wünsche mir, dass wir das mehr und mehr erkennen als Menschen, die schon auf dem Weg sind mit Gott, aber auch vielleicht als Menschen, die noch keine Ahnung davon haben oder auch vielleicht ein bisschen irritiert sind von diesen Sätzen. Ich glaube, das gilt für uns alle. Es gibt keine privilegierte Gruppe von Menschen, die jetzt viel mehr wüssten als anderen, sondern wir sind alle auf dem Weg. Und ich wünsche, dass wir das erkennen. Und dann, wenn wir auf dem Weg sind, wünsche ich mir, dass wir diesen Weg mit Leidenschaft gehen. Dass wir das, was uns wichtig ist, was uns wirklich im Herzen brennt, und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, das kann Musik sein, das kann Kunst sein, das kann Wissenschaft sein, das kann Sport sein, was weiß ich, was es sein kann, dass wir das mit Leidenschaft und mit einer großen Begeisterung tun und dass wir diese Begeisterung, die wir da empfinden, wenn wir am Forschen sind, wenn wir am Musik machen sind, wenn wir am Laufen sind, dass diese Begeisterung in sich schon auch für uns eine Form der Anbetung wird. Weil ich glaube, dass Gott es liebt, wenn wir etwas tun, was wir wirklich am liebsten tun. Ich glaube, dass es Gott nicht egal ist, was uns am liebsten ist. Dass er nicht irgendwie sagt, deine persönlichen Vorlieben, das, was dir wichtig ist, ist mir überhaupt nicht wichtig. Ich habe eine komplett andere Agenda. Sondern dass Gott uns genauso geschaffen hat, wie wir sind. Und dass die Art, wie wir sind, auch schon ein Indiz dafür ist, dass Gott uns genauso will, wie wir sind. Nicht, dass es da noch Möglichkeiten der Verbesserung gibt, das ist außer Frage. Aber trotzdem, diese Spur, die Gott in unser Leben gelegt hat, die ist ja oft schon zu sehen. Das, was in unseren Herzen resoniert, dieses Innere, was zum Leuchten kommt, wenn wir etwas Besonderes tun, das ist nicht von ungefähr da, das ist ein Riesengeschenk. Und diesem Geschenk dürfen wir nacheifern und nachspüren. Es kann ganz profan, banal sein, was auch immer es ist. Das dürfen wir als etwas nehmen, was Gott wirklich ehrt. Wir können damit Lobpreis machen. Musik ist nicht nur, also nicht Lobpreis ist nicht nur Musik, das will ich sagen, sondern es kann jede Form des inneren Ausdrucks sein. Das ist vielleicht das, was ich sagen will. Ja.
Ja, vielen Dank, Lothar, für diese Inspiration, aber auch Motivation. Man kann dich auch auf Instagram sehen, richtig?
Ja, Instagram sind nur meine Bilder zu sehen. Also ich male seit ein paar Jahren. Am besten geht's über Facebook. Da habe ich zwei Profile. Einmal mein künstlerisches Musikprofil und eins, das ein bisschen allgemeiner gefasst ist. Und dann natürlich über meine Homepage www.kosse.de, www.kosse.de. Da kann man auch sehen, wo wir auftreten oder wo ich auftrete und die neuen Produktionen sehen, was auch immer.
Genau, und es ist ja auch dein Album erschienen am 8. Mai mit dir und deiner Frau, worüber du ja schon vor ein paar Wochen erzählt hast.
Ja, Hausmusik.
Ja, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und dass du Zeit für mich genommen hast. Vielen Dank, Lothar.
Ja, alles Gute dir, Steve.
Die Macht der Worte. Der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört.
Authentisch, praktisch, gut.